Umgang mit Einsamkeit, Enttäuschung und Ärger. Die Kraft des Reparenting. Als Kinder befinden wir uns in einem Abhängigkeitsverhältnis zu unseren Bezugspersonen, egal ob diese uns gut oder schlecht behandeln. Unser Überleben ist von ihnen abhängig. Bereits in unserer Kindheit verfügen wir über die psychologischen Bedürfnisse nach Liebe, Nähe und Aufmerksamkeit. Wir wünschen uns, gesehen, gehört und akzeptiert zu werden, wie wir wahrhaftig sind. Und selbst wenn wir erwachsen werden, bleiben diese psychologischen Bedürfnisse bestehen. Sie verschwinden nicht einfach. Nicht einmal, wenn wir uns schon erfolgreich von unseren Eltern abgelöst haben. Schauen wir der Wahrheit ins Auge. Selbst wenn unsere Eltern stets gute Absichten uns gegenüber haben, können sie uns nicht immer das geben, was wir brauchen. Es ist ohnehin so gut wie unmöglich, immer und überall die vielfältigen und einzigartigen Bedürfnisse eines Menschen zu stillen. Reparenting ist ein Konzept aus der integrativen Therapie und der Gestalttherapie und wurde von dem Psychologen Hilarion Petzold entwickelt. Mithilfe dieser Technik schlüpft der Therapeut oder die Therapeutin in eine stellvertretende elterliche Rolle bzw. nimmt diese Haltung ein, um dem Patienten oder der Patientin nachträglich elterliche Fürsorge zukommen zu lassen, wenn diese in der Kindheit zu kurz kam. Reparenting findet dann Anwendung, wenn ein psychisches Leiden aufgrund von Mangelerfahrungen aus fehlender Empathie und Zuwendung wichtiger Bezugspersonen in der Kindheit des Patienten oder der Patientin vorliegt. Mittels dieser Methode kann eine sichere Beziehung zwischen Therapeut und Patient aufgebaut werden und somit auch den Therapieerfolg positiv beeinflussen. Das Reparenting kannst du auch selbst anwenden, wenn du nicht das Privileg oder den Zugang zu einer Psychotherapie hast. Du weißt am besten, was du brauchst und wie du deine Bedürfnisse am besten stillen kannst. Innerhalb einer Therapie kann ein Therapeut oder eine Therapeutin auch nur so weit gehen, dass er oder sie dir den Weg zeigt, der zu deinem Ziel führt. Jedoch bist du es selbst, der oder die den Weg gehen muss. Du erschließt deine Stärken und Schwächen, gehst durch Höhen und Tiefen, um eine tiefere Verbindung zu deinem Selbst zu finden. Nichtsdestotrotz empfehle ich dir, diese Methode im besten Fall innerhalb einer Therapie anzuwenden. Um die Methode des Reparenting selbst anwenden zu können, empfehle ich dir, nach den folgenden Schritten vorzugehen. Bevor du mit dem Reparenting beginnst, sei dir bitte bewusst, dass du in deinem Umfeld auf Widerstand stoßen kannst. Besonders Menschen, die deine Grenzen bisher nicht respektierten, werden sich schwer damit tun, deine Wesensänderung zu verstehen. Erinnere dich daran, dass du dich nicht für dein Verhalten rechtfertigen musst, wenn du etwas für dich tust. Deine Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse haben eine Daseinsberechtigung. Wenn jemand ein Problem damit hat, dass du dir selbst etwas Gutes tun möchtest, dann solltest du überlegen, ob du diesen Menschen weiterhin in dein Leben lassen möchtest. Solche Menschen zeigen Widerstand und versuchen, dein Verhalten zu verurteilen oder dich mit Schuldzuweisungen zu bombardieren, anstatt deine Grenzen zu respektieren und dich deinen Weg gehen zu lassen. Reparenting kann dazu führen, dass sich manche Menschen von dir abwenden oder du dich gezwungen fühlst, diese Menschen gehen zu lassen. Das ist okay. Lass es zu. Reparenting kann dazu führen, dass du dich einsam fühlst. Insbesondere, wenn du dich von Menschen trennst, die dir zwar nicht gut tun, dir aber bis jetzt paradoxerweise ein Gefühl der Sicherheit oder Gewohnheit gegeben haben. Steht man plötzlich allein da, kann es passieren, dass man von Gefühlen der Einsamkeit überwältigt wird. Doch dank des Reparenting wirst du lernen, für dich selbst da zu sein, denn Alleinsein bedeutet nicht zwangsweise, dass man auch einsam ist. Der Weg der Heilung ist ein Weg ins Ungewisse und das kann sich unsicher oder sogar bedrohlich anfühlen. Es kann dir Angst einjagen oder dich dazu bewegen, alles abzubrechen und wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Mach dir bewusst, dass du die Methode des Reparenting nur dann erfolgreich anwenden kannst, wenn du dir selbst bewusst bist und alle Gefühle zulässt, die währenddessen aufkommen. Versuche nicht, unangenehme Gefühle wegzuschieben, dich von ihnen abzulenken oder sie zu verdrängen. Schreibe am besten alle Gefühle und Gedanken auf, suche dir professionelle Hilfe oder eine Person deines Vertrauens, die dich auf deinem neuen Weg unterstützen kann. Die Arbeit mit der Reparenting-Methode kann nicht nur Gefühle der Einsamkeit in dir auslösen, sondern auch unterdrückten Ärger hervorholen, vor allem Ärger über all die Male, in denen du im Stich gelassen, zurückgewiesen oder gar traumatisiert wurdest. Die Versuchung wird groß sein, mit dem Finger auf die vermeintlich Schuldigen zu zeigen, wir wissen ja nie genau, wo das Trauma in der Familie eigentlich begonnen hat. Vielleicht wünschst du dir auch eine Entschuldigung der Personen, gegenüber denen du Ärger empfindest. Konzentriere dich bei der Reparenting-Methode zunächst auf dich selbst. Über das Thema Vergebung wirst du im dritten Teil des Hörbuches mehr erfahren. Vergiss bitte nicht, dass sich deine Bedürfnisse von Tag zu Tag ändern können. Lass dich davon nicht verunsichern und versuche, das Reparenting auf deine sich verändernden Bedürfnisse anzupassen. Der erste Schritt des Reparenting liegt in der Emotionsregulation. Da du auf deiner Reise der Heilung auch mit unangenehmen Gefühlen in Kontakt kommen wirst, ist es von enormer Bedeutung, dass du lernst, mit diesen emotionalen Zuständen umzugehen. Dein Ziel sollte es sein, dein dysreguliertes Nervensystem, das beim kleinsten Zeichen von Gefahr oder Stress sofort anspringt, zu regulieren. Das bedeutet in der Praxis, Strategien zu finden, die dir helfen, deine bisherigen Reaktionen auf Stress zu verändern und dein Nervensystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Vielleicht hast du in deiner Geschichte Muster erkannt, die sich immer und immer wieder wiederholen. Ob es nun toxische Beziehungen sind, in denen du dich wiederfindest, Süchte, in die du immer wieder reinrutschst, oder andere Dinge, zu denen du dich aus irgendeinem Grund hingezogen fühlst, auch wenn sie dir nicht gut tun. Wenn das auf dich zutrifft, dann ist dies ein Zeichen, dass dein autonomes Nervensystem nicht im Gleichgewicht ist. Welche Übungen dir hierbei konkret helfen können, erfährst du im nächsten Kapitel. Praktiziere diese regelmäßig, um dein Nervensystem wieder in Balance zu bringen. Ein gut ausbalanciertes Nervensystem bildet die Basis für die weiteren Schritte. Der zweite Schritt, der für die Reparenting-Methode essentiell ist, ist Disziplin. Überlege, mit welchen Gefühlen du das Wort Disziplin verbindest. Ist es für dich ein positiv besetztes Wort oder etwas, das negative Gefühle in dir auslöst? Vielleicht ist Disziplin auch ein schambesetztes Thema aus deiner Jugend oder Kindheit, weil deine Eltern dich immer als undiszipliniert bezeichnet haben und Undiszipliniertheit bedeutete, dass du schlecht, böse oder nicht gehorsam warst. Die Diszipliniertheit, die wir in unserer Jugend zeigten oder eben nicht, bezieht sich häufig auf Dinge, die wir tun mussten, aber nicht wollten. Ich zum Beispiel war immer sehr diszipliniert, weil ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, in dem Selbstständigkeit gelobt und geschätzt wurde. Ich war selbst bei Dingen wie meinen geliebten Mathehausaufgaben, Achtung Ironie, diszipliniert, auch wenn ich dazu keine Lust hatte. Es war eine Eigenschaft, die ich mir über Jahre antrainiert habe. Aus diesem Grund fällt es mir auch heute nicht schwer, diszipliniert zu sein. Früher haben wir Diszipliniertheit gezeigt, weil wir in einem Abhängigkeitsverhältnis standen. Wir waren auf die Aufmerksamkeit und das Lob unserer Eltern angewiesen, um unser Bedürfnis danach gestillt zu bekommen. Oder wir haben aus verschiedenen Gründen keine Diszipliniertheit zeigen können, weil wir den Eindruck hatten, dass wir ohnehin schlecht sind, egal wie sehr wir uns anstrengen. Doch nun sind wir erwachsen. Die allermeisten von uns stecken in keinem direkten Abhängigkeitsverhältnis mehr und können daher selbst entscheiden, ob sie diszipliniert sein wollen oder nicht. Bei deiner Reise zur Heilung geht es vor allem darum, neue Gewohnheiten einzuüben. Um diese Gewohnheiten auch langfristig festigen zu können, ist es wichtig, ein liebevolles Verhältnis zur Disziplin zu entwickeln, vor allem wenn Disziplin für dich bisher ein negativ besetztes Wort war. Begegne deinen neuen Routinen mit Mitgefühl dir selbst gegenüber. Sei flexibel, weil es deine Bedürfnisse auch sind. Neue Gewohnheiten sollten regelmäßig eingeübt werden. Du solltest sie daher an deine ständig wechselnden Bedürfnisse anpassen. Behalte immer im Hinterkopf, dass du mit diesen neuen Gewohnheiten etwas für dich und deinen Körper tust und nicht gegen etwas handelst. Konzentriere dich darauf, was du durch diese neuen Gewohnheiten gewinnen möchtest und nicht darauf, was du aus deinem Leben wegschieben oder verbannen möchtest. Solche Gewohnheiten können kleine Versprechen sein. Beispielsweise könntest du deinen Tag mit einer 5-minütigen Meditation beginnen, anstatt gleich dein Handy zu zücken und die sozialen Medien zu checken. Kleine Verhaltensänderungen lassen sich immer leichter umsetzen als große. Hast du diese neue Gewohnheit erfolgreich in deinen Alltag integriert? Kannst du sie erweitern, zum Beispiel indem du mehr Zeit in deine morgendliche Meditation investierst oder abends vor dem Schlafengehen noch eine kurze Meditation machst. Wichtig ist, dass du jeden Tag etwas Bestimmtes tust, um dein Verhalten langfristig zum Positiven zu wandeln. Bleibe beharrlich, um dein Vertrauen zu dir selbst aufzubauen. Erinnere dich bitte immer daran, dass diese täglichen Handlungen der Veränderung aus einer Haltung der liebevollen Zuwendung heraus erfolgen sollten und nicht, um jemand anderem etwas zu beweisen. Wenn du jemandem etwas beweisen möchtest, dann bitte dir selbst. Der dritte Schritt des Reparenting geht eng einher mit dem zweiten Schritt. Hier soll es darum gehen, Selbstfürsorge zu praktizieren. Und damit meine ich selbstverständlich nicht, dass du dich von nun an nur noch um dich selbst kümmern und alle anderen Verpflichtungen in deinem Leben vergessen solltest. Mit Selbstfürsorge meine ich, dass du lernst, dich um deine Bedürfnisse zu kümmern. Dies beinhaltet deine Grundbedürfnisse, sprich deine körperlichen, Nahrung, Kleidung, Trinken und so weiter, als auch deine emotionalen bzw. psychologischen Bedürfnisse, Autonomie, Kontrolle, Fürsorge, Nähe, Bindung und so weiter. Letztere solltest du vor allem dann erfüllen, wenn sie in deiner Kindheit von deinen Bezugspersonen nicht ausreichend gestillt werden konnten. Ein Beispiel für einen Akt der Selbstfürsorge wäre eine Meditation. Aber wie genau du für dich selbst sorgen kannst und was dir gut tut, weißt du selbst natürlich am besten. Und falls du es nicht weißt, dann finde es heraus. Sei offen für Neues und nimm dir bewusst jeden Tag Zeit für dich und deine Bedürfnisse. Das wird sich langfristig positiv auf dein Wohlbefinden auswirken. Der vierte und letzte Schritt der Reparenting-Methode besteht in der inneren Kindarbeit, über die du schon einiges in den vorherigen Kapiteln erfahren konntest. Vielleicht hast du bereits ausprobiert, mit deinem inneren Kind in Kontakt zu treten. Falls nicht, ist spätestens jetzt der Zeitpunkt, an dem du damit anfangen solltest. Dein inneres Kind kann dir dabei helfen, dein kindliches Staunen, deine Leichtigkeit, Flexibilität, Spontanität und Freude zurückzuerobern. Der Psychiater Stuart Brown untersuchte die Lebensläufe von jungen Männern, die wegen Mordes verurteilt wurden. Er versuchte, eine Gemeinsamkeit zwischen den Straftätern und ihrer Kindheit zu finden. Tatsächlich wurde er fündig. Ihm fiel auf, dass jeder dieser Männer von einer Kindheit ohne Spiel und Spaß berichtete. Ihnen wurde teilweise verboten zu spielen, so wie Kinder es normalerweise tun. Stattdessen mussten die meisten von ihnen schon früh erwachsen werden. Brown schloss daraus, dass sich ein Leben ohne Spiel negativ auf das psychische Wohlbefinden auswirken kann und sogar Depressionen und kriminelles Verhalten fördert. Leider sind viele von uns in einem Umfeld aufgewachsen, in dem kindliches Verhalten nicht geschätzt oder gefördert wurde. Ganz im Gegenteil, zeigt ein Kind ein reifes Verhalten für sein Alter, wird es gelobt und mehr akzeptiert als in Momenten, in denen es sich als Kind zeigt. Es ist wirklich schade, dass kindliche Talente wie Zeichnen oder Musizieren nicht gefördert werden, weil man damit später kein Geld verdienen kann. Warum wachsen viele von uns in einem Umfeld auf, in dem kreative Anteile nicht als vollwertige Anteile gesehen werden, sondern als Zeitverschwendung betitelt oder bestraft werden? Wenn du so aufgewachsen bist, wird es dir wahrscheinlich schwerfallen, deine kindlichen Anteile im Erwachsenenalter zuzulassen. Mach dir bewusst, dass nun niemand mehr da ist, der dich dafür verurteilen, bestrafen oder auslachen kann, dass du deine kindlichen Anteile lebst. Die einzige Person, die dich kritisch beurteilen kann, bist du selbst. Und du entscheidest selbst, ob du weiterhin ein Leben leben möchtest, in dem Spiel und Spaß als etwas Kindisches angesehen werden, oder ein Leben, in dem diese zwei Dinge ein fester Bestandteil deiner täglichen Routine werden. Entscheidest du dich für den zweiten Weg, dann wirst du in kürzester Zeit feststellen, wie frei du dich fühlen kannst. Mach dir die Hände im Garten schmutzig, spring durch die Regenpfützen, mach einem wildfremden Menschen auf der Straße ein Kompliment oder lauf tanzend durch deine Wohnung. Ganz egal, wie du deine kindlichen Anteile ausleben magst, tu es mit Freude und Liebe zu dir selbst. Letztens lag ich auf meinem Bett und las ein Buch. Dabei hatte ich das Fenster weit geöffnet, um etwas zu lüften. Plötzlich hörte ich auf der Straße einen Mann, der fröhlich vor sich hin sang. Es war kein einfaches Pfeifen oder leises vor sich hinsingen. Es war Gesang, der aus voller Leidenschaft aus ihm heraussprudelte. Der Mann weckte meine Neugier, also sprang ich auf, um aus dem Fenster zu gucken. Und da sah ich ihn auf seinem Fahrrad die Straße lang radeln. Er hatte Kopfhörer auf und sang einen Song, den ich nicht kannte, laut vor sich hin. Dabei bewegte sich sein Kopf im Takt der Musik hin und her. Als ich ihn wegfahren sah, kam mir sofort der Gedanke, oh Mann, warum kann ich nicht so unbeschwert auf der Straße langradeln und laut vor mich hinsingen? Warum wäre mir das unangenehm? Ich wäre viel zu sehr damit beschäftigt, mich zu fragen, was andere Menschen wohl von mir halten könnten, wenn ich einfach auf der Straße anfange zu singen. In diesem Moment habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als so zu sein wie dieser Mann. Unbeschwert und glücklich. Ihm war es egal, was andere von ihm denken könnten. Er hat einfach sein Leben gelebt. Wie du siehst, fällt es mir selbst auch noch schwer, meine kindlichen Anteile auszuleben und mich nicht von meinen sozialphobischen Tendenzen einkriegen zu lassen. Es ist ein langer, schwieriger Prozess. Doch ich bin mir sicher, dass es sich für uns alle lohnt, wenn wir lernen, unsere Seriosität und Ängste abzulegen und einfach mal wieder Kind zu sein.